Beim Paulus waren es natürlich nicht die Klingelhöfers, die vorbeikommen sind. Es ist ein Mann namens Epaphroditus, der vorbeikommt, ein Christ aus der Gemeinde in Philippi. Und der kommt nicht nur auf Besuch, der bringt auch Geld mit. Philippi hat nämlich zusammengelegt, genau gleich wie wir heute auch zusammenlegen. Um es nachher weitergeben an verfolgte Christen, so haben sie zusammengelegt für den Paulus. Und der Epaphroditus bringt dem Paulus das Geld und das Geld ermöglicht es dem Paulus, dass er seinen Aufenthalt im Gefängnis besser gestalten kann, als es normal eben möglich war. Ich habe euch, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, dass das heute zum Teil noch so ist, in Spitälern, in der dritten Welt, in Afrika zum Beispiel, dass du zwar ins Spital kannst gehen, wenn du krank bist, aber dass du Medikamente musst selber zahlen und dass du die Ernährung, das, was du essst und trinkst, auch musst selber zahlen und dass sogar deine Familienangehörigen dich pflegen müssen. Totsmal war da im Gefängnis oft auch so gewesen. Und mit Geld hat man eben können seine Situation ein bisschen angenehmer gestalten. Aber nicht, dass ihr das falsch versteht, es ist immer noch Gefängnis. Und so kommt der Paulus das Brief über, das Geld über und er schreibt darauf ab, den Philipperbrief, den wir heute im Neuen Testament haben. Einmal zum Philipper für die Geldspende danken, dann zum ihnen schreiben, wie es ihm persönlich geht. Drittens zum ihnen schreiben, wie es dem Epaphroditus in dieser Zeit gegangen ist. Der Mann ist nämlich schwer krank geworden im Gefängnis, wo er den Paulus unterstützt hat. Und viertens zum Gemeinde ermutigen, weil die Gemeinde hat auch keine einfache Situation gehabt. Sie sind zum einen Verfolgung ausgesetzt und gleichzeitig werden sie bedroht durch gesetzliche Irrlehre, die versucht, in der Gemeinde mehr und mehr Fuß zu fassen. Und das ist ja nicht so eine einfache Situation, wo der Paulus drin ist. Wie ermutigst du eine Gemeinde, die in einer schwierigen Situation ist, wenn du es selber schwer hast? Ich meine, da wissen doch alle, wenn es einem gut geht, kann man gut ermutigen. Wenn es einem nicht gut geht selber, dann ist Ermutigen schwer. Wie ermutigt man, wenn man selber in einer schwierigen Situation drin ist? Der Paulus macht das so, indem er die Gemeinde ganz stark auf Christus hinweist. Indem er sie auffordert, eine demütige Einstellung einzunehmen. Kapitel 1, in den ersten 11 Versen macht er den Mut, reif zu werden und auf das zu schauen, worauf es ankommt. Er sagt auch, ich bete, dass ihr das erkennen könnt, was wirklich zählt. Dass ihr erkennen könnt, worauf es wirklich ankommt. Gleichzeitig erzählt er ihnen in den Versen 12 bis 26 vom ersten Kapitel, wie es ihm selber geht und wie er selber eben bewusst den Blick auf das wendet, wo es wirklich drauf ankommt. Und schließlich am letzten Sonntag haben wir gesehen, wie der Paulus den Philipper Mut macht, trotz Verfolgung und trotz Schwierigkeiten für ihre Überzeugungen mutig einzustehen und in einem Geist und einer Seele miteinander für den Glauben vom Evangelium zu kämpfen, Jesus treu zu bleiben, Jesus zu verherrlichen. Er sagt im Vers 27 vom ersten Kapitel, wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus. Und er sagt, steht fest und kämpft zusammen in einem Geist und einer Seele für den Glauben. Und die Frage ist natürlich, was heisst das jetzt konkret? Wie kann man das oder wo lernt man denn das? Zusammen in einem Geist und einer Seele fürs Evangelium kämpfen. Wo lernt man das? Wo ist das Übungsfeld? Die Antwort darauf lautet, im Evangelium würdig zu wandeln heisst, lernen, sich selber unter Gott zu stellen, mit seinem eigenen Leben. Und das braucht Demut. Und der Ort, wo man das lernt, das Übungsfeld dazu, da ist gemeint. Da ist mir einmal mehr wieder gross geworden, letzte Woche, in einem Erlebnis, das ich gemacht habe. Und ich gedacht habe, wenn wir nicht lernen, miteinander in Demut umzugehen, wie wollen wir lernen, in einer demütigen Haltung mit Menschen umzugehen, die Jesus noch nicht kennen? Wenn wir nicht lernen, uns in der Gemeinde anzunehmen, wie wollen wir Menschen annehmen können, die Jesus noch gar nicht kennen? Wenn wir nicht lernen, einander lieben in der Gemeinde, wie wollen wir lernen, Menschen lieben, die Jesus noch gar nicht kennen? Und ihr wisst, die Bibel ist voll von so Aussagen. Der Johannes sagt zum Beispiel im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 20, ihr könnt nur dann lernen, Gott lieben, wenn ihr lernt, einander lieben. Und der Paulus sagt der Gemeinde in Philippi, ihr könnt nur dann lernen, Demut gegenüber Gott und gegenüber Menschen außerhalb der Gemeinde zu leben, wenn er das zuerst einmal lernt in der Gemeinde. Und der Ort, wo wir all diese Sachen lernen, das ist unser Miteinander. Das ist Gemeinde. Und so steigen wir ein in einen Abschnitt, den wir heute miteinander anschauen, im zweiten Kapitel, Verse 1 bis 11. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlägt auf mit mir, Kapitel 2, 1 bis 11. Und ihr werdet merken, in dem Text, das ist jetzt wirklich das Herz vom Philipperbrief. Das ist die Kernbotschaft von dem Brief. Der Paulus schreibt da Folgendes. Wenn es nun irgendeine Ermutigung in Christus gibt, wenn es Trost der Liebe gibt, Gemeinschaft des Geistes, herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, dass ihr einmütig und eines Sinnes seid. Tut nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht, sondern in Demut soll einer den anderen höher achten als sich selbst. Ein jeder soll nicht nur auf das Seine schauen, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Er war in Gestalt Gottes, aber er hielt es nicht wie einen Raub fest, Gott gleich zu sein, sondern er machte sich selbst zu nichts. Er nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit ihm den Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Der Text ist das Herz von diesem Brief. Kernbotschaft, der Kerninhalt vom Philipperbrief. Vers 5 ist der Schlüsselvers von dem Brief. Jedes in der Theologie versucht man, wenn irgend möglich, ein Vers, eine Aussage aus einem Brief, aus einem Buch rauszunehmen, wo wie das ganze Buch oft zusammenfasst. Zum Beispiel beim Buch Richter ist Kapitel 21, Vers 13, einfach der letzte Buch im Richterbuch. Es war kein König im Land und ein jeder tat, was in seinen Augen recht war. Das wäre der Schlüsselvers vom Buch Richter. Der Schlüsselvers vom Philipperbrief ist, nehmt diese Gesinnung an, die auch in Christus Jesus war. Lebt in dieser Haltung, wo Jesus kennzeichnet hat. Der Paulus macht den Philipper wiederholt Mut und sagt, euer Durchheben, eure Treue, eure Unterstützung wird von Gott belohnt werden. Aber wenn man unter Druck ist, dann ist ja die grosse Frage, die man hat, für was das alles? Macht das alles Sinn? Macht der Weg, den ich da gehe, in der Treue und im Gehorsam Jesus gegenüber, macht das Sinn? Die Antwort von Paulus ist, dass er den Blick der Philipper sukzessive weghebt von dem Problem und sie auf die Ewigkeit verweist und sagt, ja, ihr Lieben, eine demütige Haltung einnehmen lohnt sich. Es lohnt sich. Geht nicht auf. Bleibt dran. Und der Paulus sagt, das Übungsfeld, um das zu lernen, das ist eben gemeint. Und jetzt ist natürlich die grosse Frage, wie äußert sich denn Demut im Miteinander in der Gemeinde? Jetzt muss man sagen, Demut ist ein grosses Wort. Und mit dem Wort werden nicht immer nur positive Sachen verbunden. Ich kann mich erinnern, vor etlichen Jahren habe ich zu Fisp angekündigt, liebe Gemeinde, nächsten Sonntag werde ich dann eine Predigt zum Thema Demut halten. Und dann habe ich schon gemerkt, bei jemandem, dem sind gerade die Läden runter. Wirklich. Der hat gerade einen Stein gerissen, als ich das gesagt habe. Er hat gedacht, hoppla, was hast du jetzt wieder rausgelassen? Und nach dem Sonntag, nach der Predigt, die ich gehalten habe, habe ich gesehen, dass zwei Frauen, eine von denen ist eben die, die sich gerade das Gesicht sich verfischert hat, dass die geredet haben miteinander vor der Gemeinde. Und ich habe gehört, irgendwie, Demut, die reden über Demut. Und dann bin ich die zwei gefragt. Und die haben dann das Gespräch mit mir gesucht. Und ich habe schnell gemerkt, die sind überhaupt nicht begeistert von dem Thema Demut. in dem Gespräch habe ich dann irgendwann nachgefragt, warum? Was ist das Problem mit dem Thema Demut? Und dann hat die eine Frau zu mir gesagt, Demut, das klingt so nach Selbstaufgabe und man darf sich nichts mehr gönnen, man darf überhaupt nicht mehr an sich selber denken, man muss ständig nur immer für andere springen. Und dann hat sie gesagt, und das ist eine Mutter und eine Ehefrau, und sie hat gesagt, und ich habe so genug von dem. Ich mag auch mal dürfen an mich denken. Mir ist dann ein Licht aufgegangen. Ich bin enorm dankbar für das Gespräch. Einfach weil ich gemerkt habe, das Thema Demut, das hat mitunter unter uns Christen doch auch sehr negative Behaftung. Und ich glaube, manchmal haben wir auch eine falsche christliche Sicht von Demut. Demut heisst nicht, ich darf überhaupt nicht mehr an mich denken und ich muss nur noch immer für die anderen springen. Sondern Demut soll sich anders äußern in unserem Leben. Ich glaube, Demut ist viel mehr eine Haltung, eine Haltungsfrage. Der Paulus nennt 4 konkrete Bereiche, wo sich Demut in unserem Umfeld, in der Gemeinde äußern soll. Oder wir könnten auch sagen, es sind 4 Übungsfelder von der Demut. Zum einen redet Paulus in unserem Text von Ermutigung in Christus. Wenn es nun irgendeine Ermutigung in Christus gibt. Was heisst das und was bedeutet das in der Gemeinde? Ich glaube, Gemeinde muss von einer Ermutigungskultur geprägt sein. Von einer Kultur von der Wertschätzung und von der Ermutigung. Und zwar von einer Ermutigungskultur in Christus. Wenn wir wollen, lernen, was Demut heisst, dann müssen wir zuerst einmal lernen, von uns selber wegzuschauen und auch den anderen sehen. Und uns zu überlegen, was ist Gutes von Jesus her ins Leben von dem Menschen hineingelegt worden? Wo ist Gutes hineingelegt worden ins Leben von dem Menschen von Jesus her? Es bedeutet zu lernen, im Blick auf andere von Christus her zu denken. Wo entdecke ich Gaben, wo entdecke ich Fähigkeiten, wo entdecke ich gute Sachen in seiner Persönlichkeit, wo Jesus entfalten will? Wie könnte ich ihm helfen dazu, dass da war, Gott in den Menschen hineingelegt hat, dass er dann noch viel mehr entwickeln kann, entfalten, dass er aufblühen kann. Das soll das Klima sein, das in der Gemeinde Jesu herrscht. Und schaut, da braucht Demut. Denn es bedingt, dass man lernt, über andere nachzudenken, und zwar positiv. Weil wir denken ja schon viel über andere nach. Aber nicht immer so viel positiv. Meistens denken wir dann intensiv über andere nach, wenn sie uns nerven. Ist euch das auch schon aufgefallen? Du denkst nie mehr über jemand anders nach, wie wenn er dich so richtig aufregt. Oder wenn er dir so richtig mega an Karren gefahren ist. Dann denkst du über ihn nach. Und bei jedem Gespräch am Esstisch mit deiner Frau sagst du, der Hansli Meier. Der ist einfach ein furchtbarer Typ. Und der hockt noch im gleichen Kirchenbank mit mir. Und heute hat er wieder da gemacht und wieder selbst gesagt. Dann kommt es zu Nachtessen. Die Frau schaut dich an und fragt, was hast du? Dann sagst du, ach, der Hansli Meier. Und die Frau sagt, bist du immer noch beim Hansli Meier? Denkst du immer noch über den an? Ja. Und vor ins Bett gehen, sagt deine Frau, bist du schon am Schlafen? Und du sagst, nein. Ich kann nicht schlafen. Wieso nicht? Ja, der Hansli Meier. Dann merkst du, dass der noch zwischen dir und deiner Frau im Nest liegt. Weil du immer noch über ihn studierst. Wir denken viel über andere nach, aber selten. Selten dann, wenn es positiv ist. Wann hast du zum letzten Mal am Sonntagmittag vor dich hingestrahlt und deine Frau hat dir gesagt, was strahlst du auch so, Schatz? Ist es wegen mir? Und du sagst, nein, es ist wegen Hansli Meier. Wegen der Moderation, die der heute gemacht hat. Der hat mich so begeistert. Und beim Znacht bist du immer noch am Grinsen. Und mit dem seligen Lächeln schlafst du ein. Und die Frau schaut dich an und denkt, denkst du an Hansli Meier, gell? Wisst ihr, ich glaube, das braucht Demut. Und das passiert nicht automatisch. Dass wir über den anderen nachdenken, wenn wir uns nerven über den anderen, das passiert automatisch. Da musst du dir gar keine Mühe geben. Aber dass du positiv nachdenkst über andere, das ist eine Entscheidung. Das ist eine Haltung. Und die braucht Demut. Ich bin bereit, von mir selber wegzuschauen und bewusst andere zu sehen und sie mit den Augen Gottes anzuschauen. Und sich zu fragen, wo kann ich ermutigend in dem sein Leben hineinreden. Ermutigend. Hey, das ist super gemacht heute. Danke viel, viel mal. Und ich mache euch Mut, das zu lernen. Den anderen Danke zu sagen. Danke zu sagen für das, was die Leute machen. Danke zu sagen für das, was die Leute investieren. Danke zu sagen für das, was die Leute schaffen in der Gemeinde. Es sind so viele beteiligt und dran. Ich glaube, das wird das Klima sein, der Gemeinde Jesu. Ermutigung. Das Zweite, der Paulus redet vom Trost der Liebe, Mitleid, herzliches Erbarmen. Da geht es um die Fähigkeit, mitfühlen zu können, andere zu sehen und sich in sie hineinversetzen zu können. Es geht darum zu lernen, diejenigen, die in einer schwierigen Lebenssituation drinstehen, bewusst zu trösten. Trost weiterzugeben. Ein Wort vom Trost, ein Wort vom Zuspruch. Und auch da braucht Demut. Demut, von sich selber wegzuschauen und andere zu sehen und sich auf sie einzulassen. Sich Zeit zu nehmen. Mitfühlen zu können. Ich glaube, das ist ganz ein wesentlicher Teil der Gemeinde. Als drittes Übungsfeld sagt der Paulus, wenn es Gemeinschaft vom Geist gibt, und die gibt es ja, wenn es Gemeinschaft vom Geist gibt, Gemeinschaft, die der Heilige Geist schenkt, und schaut, Gemeinschaft, die der Heilige Geist schenkt, ist nur dann möglich, wenn der Einzelne parat ist, sich selber zurückzunehmen. Und Gemeinde ist das Übungsfeld. Wenn jeder nur probiert, seine eigene Meinung und seine eigenen Anliegen durchzudrücken, dann ist Gemeinschaft nicht möglich. Es geht nicht. Die von euch, die verheiratet sind, ihr wisst das. Manchmal muss die Frau einfach ihre eigene Meinung zurücknehmen. Sonst gibt es keine Gemeinschaft. Und wenn die Frau das nicht lernt, müsst ihr es sagen. Und die zweite Hälfte sage ich jetzt nicht, weil da wissen die Männer einen Weg schon. Dass wir manchmal auch müssen. Und schaut, wo immer Situationen gibt, wo man merkt, jetzt sind wir uns gegenseitig auf die Füße gestanden, jetzt haben wir uns weh gemacht. Dann ist Gemeinschaft vom Geist nur möglich, wenn man sich demütigt. Wenn man sich demütigt und hingeht und bereit ist, sich gegenseitig beieinander zu entschuldigen und zu vergeben. Lass, es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht. Ob man auch dann noch miteinander beten kann, wenn man sich einmal an die Karre gefahren ist. Ich glaube, das ist ein wichtiges Indiz dafür, wieso unsere Demut bestimmt ist und wieso die Gemeinschaft vom Geist bestimmt ist. Wenn man noch beten miteinander, auch wenn man sich an die Karre gefahren ist, ist das ein gutes Zeichen. Das zeigt, wir beide sind demütig und wir haben uns auch innerlich vergeben, haben uns das vielleicht sogar gesagt. Und schließlich, viertens, sagt der Paulus, habt dieselbe Gesinnung, dieselbe Liebe, seid einmütig und eines Sinnes. Wir sollen lernen, ein gemeinsames Ziel zu verfolgen, trotz aller Unterschiedlichkeit. Und ist es nicht genau das, was die Gemeinde ausmacht? Das macht die Gemeinde aus. Schaut mal ein bisschen um jetzt. Schaut euch mal ein bisschen umtrüllen. Schaut mal die vielen Leute an, die da sind. Ihr im oberen Stock auch. Schaut mal die Gesichter an. Die speziellen Leute, die da sind. Ein Freund von mir hat auf Facebook etwas gepostet gestern. Er hat gepostet, ich brauche kein Halloween. Ich bin schon das ganze Jahr über von seltsamen Gestalten umgeben. Als ich das gelesen habe, musste ich lachen und habe gedacht, das ist gemeint, oder? Komische Leute, die mich umgehen, die ganz anders sind als ich, die völlig anders denken, vielleicht auch, die andere Charaktereigenschaften haben. Und trotzdem gehören wir zusammen. Und trotzdem entscheiden wir uns, ein gemeinsames Ziel zu verfolgen. Das Ziel vom Evangelium. Schaut, wenn jeder die Haltung einnimmt, Hauptsache ich komme auf meine Kosten. Die Gemeinde muss so sein, wie ich sie mir vorstelle. Die Gemeinde hat zuerst meine eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Dann funktioniert es nie. Dann wird es nie gehen. Damit die Gemeinde Jesu eben kann für den Glauben des Evangeliums kämpfen, so wie es der Paulus in Philipper 1,27 sagt, was der Frank letzten Sonntag gepredigt hat, für das braucht es Demut. Die Entscheidung, ich stelle eigene Bedürfnisse und Erwartungen zugunsten vom grösseren Auftrag, nämlich Menschen für Christus zu gewinnen, zurück. Ich bin bereit, da zurückzustellen. Der Paulus fasst das alles zusammen in unserem Text, in Vers 3 und 4, in dem er sagt, tut nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht, sondern in der Demut. Achte einer den anderen höher als sich selbst. Ein jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern auch auf das der anderen. Demut heisst eben nicht, dass man negativ über sich selber muss denken. Oder dass man keine eigenen Bedürfnisse darf haben. Oder dass man ständig nur noch für andere weibeln muss und allen anderen sollte immer alles recht machen. Sondern Demut ist eine Grundhaltung. Eine Grundhaltung, wie ich über mich selber und über die anderen will denken. Demut ist eine Entscheidung. Und die wenigsten von uns, weil der wenigste von uns ist Demut einfach so in die Wiege gefallen. Und diejenigen, die sie bei der Geburt bekommen haben, das sind meistens die, die sagen, ich bin stolz auf meine Demut. Demut ist nicht etwas, das man einfach so überkommt. Das ist etwas, das man sich erringen muss. Immer und immer und immer wieder. Eine Entscheidung. Übrigens, eine Entscheidung, die Jesus selber getroffen hat. Und das ist der zweite Punkt, den Paulus deutlich macht. Er sagt nämlich, Jesus ist unser Vorbild, wenn es um Demut geht. Er sagt in Vers 5 bis 8, habt diese Gesinnung in euch, einige Bibelübersetzungen, Überträgungen, übertragen da und sagen, lebt in der gleichen Haltung, die auch Jesus Christus gekennzeichnet hat. Er war in Gestalt Gottes, aber er hielt es nicht wie einen Raub fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, er nahm die Gestalt eines Dieners an. Er wurde den Menschen gleich und der Gestalt nach, wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Jesus ist das grosse Vorbild, wenn es um Demut geht. Jesus war in Gestalt Gottes. Gott selber. Und er war bereit, seine Herrlichkeit, die ihm als Gott zusteht, abzulegen und zurückzulassen. Er hat da nicht festgehalten, so wie man etwas festhebt, wo man sich geraubt hat. Die Frauen von euch, ihr kennt das, oder? Die Wühltisch beim Winterschlussverkauf. Dann wühlt man da drin umeinander und danach hast ein Socken hast, der sicher ist, dann suchst du verzweifelt den zweiten. Und wenn du den hast und daran ziehst, merkst du an der anderen Seite, hebt eine andere Frau. Und dann wird gezogen, oder? Und du klammerst dich an diesen Socken. Mit aller Kraft und Gewalt. Was macht Jesus mit seiner Herrlichkeit? Er ist bereit, sie loszulassen. Sie zurückzulassen. Demut heisst, lernen loslassen. Lernen loslassen. Schaut, manchmal muss man im Miteinander in der Gemeinde die eigene Meinung loslassen. Und ich meine jetzt nicht primär theologische Überzeugungen, sondern eigene Meinungen im Blick auf ganz andere Fragen. Ich habe Christen erlebt, die sich zerstritten haben über Fragen, ob man jetzt einen Christbaum darf haben oder nicht. Ob man, wie man jetzt Kind zu erziehen hat. Oder wie man Gemeinde dekoriert. Oder ob man an einem Anlass, der zweimal im Jahr stattfindet in der Gemeinde, ob man jetzt da Wegwerfgeschirr benutzen darf oder nicht. So Fragen spalten ganze Gemeinden. Die konkreten Beispiele sind jetzt zweitrangig, aber interessanterweise ist ganz oft in diesen Streitereien ist theologisch argumentiert worden. Man hat mit der Bibel um sich geschlagen. Aber es ist überhaupt nicht um die Bibel gegangen, sondern um ganz andere Fragen. Ihr Lieben, Demut heisst loslassen. Manchmal auch die eigene Meinung loslassen. Manchmal muss man auch eigene Bedürfnisse und Erwartungen loslassen. Erwartungen im Blick auf den Gottesdienst, Erwartungen im Blick auf die Frage, wie sich die Gemeinde um mich zu kümmern hat. Und das sind ja keine schlechten Sachen. Das sind keine schlechten Sachen, die man da loslassen müssen. Man darf durchaus eine eigene Meinung haben und auch Erwartungen und Bedürfnisse. Das Gottsein von Jesus, seine Herrlichkeit, ist ja auch nichts Schlechtes. Aber er war bereit, sie loszulassen. Und genauso sollen wir bereit sein, loszulassen. Zur Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs war der General George B. McClellan, er ist der oberste Befehlshaber von der Unionstruppe, von den Nordstaaten. Er hat sich selber als grossen militärischen Führer gesehen und hat es genossen, wenn er bewundert und beklatscht worden ist. Ganz besonders gern hat er gehabt, wenn die Leute ihn als jungen Napoleon bezeichnet haben. Ein überheblicher Typ, aber seine Erfolge haben zu wünschen übrig gelassen. Und an einem Abend hat der Abraham Lincoln, der Präsident, sich mit zwei Kabinettsmitgliedern aufgemacht, um den McClellan zu besuchen und ein Gespräch zu haben mit ihm. Und sie haben dann festgestellt, dass der McClellan nicht daheim ist, sondern dass er an einer Hochzeit eingeladen war und teilgenommen hat. Also hat der Präsident mit seinen zwei Kabinettsmitgliedern unten im Foyer gewartet. Etwa eine Stunde später ist der McClellan heimgekommen, hat gesehen, der Präsident steht da und zwei Kabinettsmitglieder und ist ohne die eines Blickes zu würdigen, die Stege auf in den oberen Stock. Eine halbe Stunde später hat der Lincoln den Diener hinterher geschickt, wo McClellan hätte sagen sollen, dass eben unten drei Leute warten, unter anderem der Präsident der Vereinigten Staaten. Der Diener ist hoch, ist zurückgekommen und hat dem Präsident gesagt, General McClellan schläft. Ihr könnt euch vorstellen, wie die zwei Kabinettsmitglieder reagiert haben. Die sind gerade gestiegen. Die wären am liebsten gerade auf und hätten den aus dem Bett geschüttelt. Ziemlich heftig. Aber der Lincoln ist ganz gelassen geblieben. Und er hat Folgendes gesagt. Der Präsident der damaligen Vereinigten Staaten hat Folgendes gesagt. Jetzt ist nicht die Zeit, um über Etikette zu streiten oder persönliche Präferenzen zu diskutieren. Ich wäre sogar bereit, McClellans Pferd zu halten, wenn wir dadurch den Krieg verkürzen könnten. Mir hat das unglaublich beeindruckt, wie da ein Mann, der Macht hat und auch das Recht hätte, die einzusetzen, sagt, ich bin bereit, da loszulassen, wenn wir nur den Krieg verkürzen können. Und ich denke immer wieder, Dani, bist du bereit, loszulassen, auch eigenes loszulassen, wenn nur gemeint dadurch fähig wird, den Krieg in dieser Welt zu verkürzen. Der Krieg, den Kampf um Menschenleben, um Seelen zu verkürzen. Demut. Schaut, das ist Demut. Bereitschaft loszulassen. Die Haltung, die Jesus gekennzeichnet hat, er hielt es nicht wie einen Raub fest, Gott gleich zu sein, sagte Paulus, sondern er entäußerte sich selbst. Der Paulus sagt zweitens, Jesus nahm Knechtsgestalt an. Er war bereit, freiwillig ein Diener zu werden. Aus Liebe zu uns. Wenn der Text sagt, dass uns die gleiche Haltung prägen soll, dann bedeutet das, dass wir auch bereit sein sollen, freiwillig Diener zu werden. Und das ist nicht unbedingt erstrebenswert. Das ist mir auch klar. Und oft genug fällt es auch mir enorm schwer, anderen zu dienen, meinem eigenen Ehepartner zu dienen, dem eigenen Kind zu dienen, einem anderen in der Gemeinde, Menschen in meinem Umfeld, das kostet etwas. Aber Jesus war bereit, zu dienen, um den Preis von seinem Leben ein Diener zu werden. Was hat es ihn gekostet? Und mich würde es oft so wenig kosten. 5 Minuten früher aufstehen, mir mehr Mühe geben, pünktlich zu sein, zur Zeit da zu sein, als Erster aufzustehen vom Esstisch und anfangen abrummen und Geschirrspülmaschine einrummen. Was ich meinen Kindern eingetrichtert habe, das dreckige Geschirr gehört nicht in die Droge. Das dreckige Geschirr gehört in die Abwäschmaschine. Heute noch kämpfe ich um das. Jeder Teller im Abwäschtrog ist ein Zankapfel im Hause Rohner. Aber, ich ertappe mich dabei, wie ich meine Kaffeetasse auch so oft ins Trögli hineinstelle, weil ich einfach zu faul bin, um sie in den Abwäschtrog zu tun. Einfach zu faul. Und was denkst du? Claudi macht es dann schon. Und Claudi macht es eben nicht. Das ist eben das Problem. Sie macht es eben nicht. Aber sie hat ja recht, oder? Sie hat immer recht. Sie hat recht. Aber was wäre jetzt da? Schaut, dienen. Das ist oft mit so wenig Aufwand für uns verbunden. Und wir machen es nicht. Und Jesus? Jesus hat sein Leben gegeben. Ist um den Preis von seinem Leben ein Diener geworden. Und die Gleichhaltung soll uns prägen. Drittens, er ist gehorsam geworden bis zum Tod. Bis zum Tod. Jesus hat dem Evangelium und seinem Auftrag, den er vom Vater bekommen hat, absolute Priorität gekommen. Er war bereit, sich ganz unter den Willen von seinem Vater zu stellen. Und schaut, wenn er die Situation von Paulus anschaut, wo im Knast sitzt. Und wenn er die Situation von den Philippern anschaut, wo sollen kämpfen für das Evangelium, was nicht ganz ungefährlich ist, dann müssen diese Worte ganz besondere Bedeutung haben für sie. Ja, ich bleibe treu. Ich will mit Jesus leben. Ich will ihm gehorsam sein, egal was kostet, weil er hat das Gleiche gegenüber seinem Vater auch gemacht. Er ist gehorsam geworden bis zum Tod. Und die Frage ist natürlich, was bringt das? Was bringt das? Ist es nicht ziemlich dumm, sich demütig unter Gott zu stellen? Loszulassen. Ein Diener zu sein. Wenn man die Frage stellt, und die Frage ist berechtigt und auch normal, dass wir sie stellen, dann müsste man sie eigentlich auch im Blick auf Jesus stellen. Müsste man nicht sagen, Jesus, das war dumm gewesen von dir, am Kreuz zu sterben. Du hast etwas falsch gemacht. Dass du dein Leben einfach weggeworfen hast, das war ein Fehler gewesen. Was hätte aus dir werden können? Ein grosser Heiler. Ein grosser Prediger. Ein grosser Prophet. Und stattdessen, was machst du? Stirbst am Kreuz. Einfach so. Bringt es denn da? Was bringt denn da? Der Paulus beantwortet die Frage. Und zwar nicht aus Sicht von der Erlösung, denn natürlich wäre es im Blick auf unsere Erlösung verheerend gewesen, wenn Jesus nicht gestorben wäre. Aber es wäre auch im Blick auf Jesus selber verheerend gewesen. Weil Jesus etwas nicht bekommen hat, was er anscheinend bekommen hat, durch seinen Tod. Schaut mal in den Text rein. Im Vers 9, fängt nämlich der Paulus den Satz mit einem ganz wichtigen Wort an. Mit dem Wort darum. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben. Und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Darum. Gott hat Christus, Gott hat seinen Sohn in der Auferstehung und nach der Auferstehung erhöht, weil Christus bereit war, den Weg von der Demut unten durchzugehen. Da wird oft übersehen. Jesus hat wegen seinem Gehorsam etwas bekommen. Ein Name, der über alle Namen ist und er in alle Ewigkeit dürfen, mit seinem Vater mitregieren zu dürfen. Schon im Alten Testament sagt Gott da voraus. Jesaja 53 beschreibt Gott ja die Leiden vom Gottesknecht. Ihr kennt die Versen alle aus Jesaja 53, wo die Kreuzigung vorausgesagt wird. Und dann in Vers 12 sagt der Text dort, Jesaja 53, Vers 12, darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen, weil er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Weil er unten durchgegangen ist. Darum. Hebräer 12, Vers 2, sagt der Verfasser, lasst uns hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht geachtet hat und das Kreuz erduldete und sich nun gesetzt hat zur Rechten Gottes. Jesus hat eine Sicht gehabt. Jesus hat die Sicht gehabt, wenn ich bereit bin, unten durchzugehen, wird mein Vater da nicht unbelohnt lassen. Hebräer 2, Vers 9 sagt der Text, wir sehen aber Jesus, der wegen seines Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt wurde. Und schaut, genauso wie wir die Haltung sollen einnehmen, die Jesus kennzeichnet hat, nämlich Bereitschaft, in Demut einen Weg zu gehen, der manchmal auch unten durchgeht. Genauso impliziert der Text, und das sagt die Bibel auch sonst, dürfen wir mit dem gleichen Resultat rechnen. Dass nämlich Gott unsere Treue nie, nie unbelohnt lässt. Sondern dass auch wir eines Tages durch Gott erhöht und in der Ewigkeit belohnt werden. Und ich glaube, dass das gerade für den Paulus in seiner Gefängnissituation enorm ermutigend war. Auch ermutigend für Philippa. Das Wissen, es lohnt sich, Jesus treu zu bleiben. Es lohnt sich, Gott gehorsam zu sein, auch wenn es schwer ist. Ihr erinnert euch, in Kapitel 1 vom Philipperbrief, da betet der Paulus im Vers 9, ich bete, dass ihr prüfen könnt, worauf es wirklich ankommt. Was wirklich zählt, was wirklich wichtig ist. Manchmal ist es nicht einfach, Jesus treu zu bleiben, einen demütigen Weg zu gehen. Manchmal fällt uns da schon im Miteinander in der Gemeinde genug schwer, dass wir uns untereinander stellen und einander in Demut begegnen. Geschweige denn, dass wir unseren Weg in dieser Welt entsprechend gehen können. Was hilft dabei? Mir hilft ganz fest das Wissen, Gott lässt Treue nie unbelohnt. Und dass wir, wenn wir mit Jesus mitleiden, eines Tages auch mit Jesus werden mitherrschen. Wir wissen nicht im Detail, wie das aussieht, wie die Belohnung im Himmel aussieht und wie es Mitregieren mit Jesus aussieht. Die Bibel lässt sehr vieles offen. Aber eins weiss sie, es lohnt sich. Wir haben heute Morgen gesungen, mein Gott ist grösser, mein Gott ist stärker. Wisst ihr da, es kommt noch einen oben drauf, mein Gott lässt sich nicht lumpen. Mein Gott lässt sich nicht lumpen. Nie. Christus belohnt Treue. Von dem bin ich ganz fest überzeugt. Lass mich schliessen mit einem Zitat von einem Mann, der geprüft hat, auf was das wirklich ankommt. Das Zitat von Jim Elliot. Er ist als Missionar mit 25 Jahren umgebracht worden von den Menschen, wo er angegangen ist, um ihnen das Evangelium zu bringen. Er hat Folgendes gesagt. Er hat gesagt, der ist kein Tor, der hingibt, was er nicht behalten kann, auf das er gewinnt, was er nie mehr verlieren kann. Echte Klugheit heisst, ich gebe da, was ich nicht behalten kann, da lasse ich los, damit ich gewinne, was ich nie mehr verlieren kann. Wenn ich nie mehr verlieren kann. Lohnt sich Demut? Lohnt sich Treue? Bringt es das, gemeinsam für das Evangelium und den Glauben einstehen und die Lernprozesse zu gehen, in der Gemeinde, im Miteinander? Ich bin überzeugt, auf jeden Fall. Und ich mache euch Mut, lasst uns da miteinander lernen. Schritt für Schritt. Auch wenn es uns schwerfällt, auch wenn wir Mühe haben, aber lasst uns da lernen. Weil unser Gott lässt sich nicht lumpen, genauso wenig, wie er sich als Vater im Himmel bei seinem Sohn hat lumpen lassen. Amen. Wir wollen einen kurzen Moment von der Stille haben. Vielleicht merkst du gerade jetzt, da bin ich herausgefordert. In einem von diesen vier Bereichen bin ich herausgefordert, loszulassen, ein Diener zu werden, ein Ermutiger zu sein, Trost von der Liebe weiterzugeben, dann mache dir Mut, mach das doch fest vor Christus jetzt. Während dieser Zeit bitte ich euch als Band, dass ihr vorkommt und dann unser letztes Lied mit reinnehmt.